بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، يده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، لا طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا، فقهنا في ديننا، جعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لكتابنا الموصوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 88 في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Im Namen des Erbarmers des Allerbarmers des Barmherzigen. Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten, Frieden und Segen seien auf ihn und auf die Gefährten, die ihn Folge leisten bis zum jüngsten Tag. Wir führen heute unsere Vortragsreihe fort. Unser Thema ist ja die leichte oder die einfache Fiqh. Und heute ist der 88. Vortrag. Der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا مع صلاة الجماعة وبيان حكمها وفضلها والأعذار التي تبيح للرجال التخلف عنها. فيما مضى من لقاءات بينا حكمها، وعلمنا أن الراجح من أقوال العلماء أن صلاة الجماعة فريضة على الرجال دون النساء، يثاب فاعلها ويأثم تاركها وهو متوعد بالعقوبة. وبينا الأدلة على ذلك من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن آثار السلف الصالح، ثم انتقلنا إلى بيان فضلها وأهميتها، فذكرنا من فضلها تضعيف الدرجات، ومن فضلها البراءة من النفاق، ومن فضلها البراءة من النار، ومن آخر ما وقفنا معه من فضلها أنها تعلم النظام من خلال متابعة الإمام. وتكلمنا عن المتابعة، تكلمنا عن تسوية الصفوف وعن أحوال المأموم خلف الإمام، المتابعة والموافقة والمسابقة والمخالفة، وفصلنا في هذه الأمور في دروس مضت. ووصل بنا الحديث إلى المسألة التي ينتظرها الجميع، وهي التي بعنوان الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة. فما هي الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة؟ لأنها فريضة، ويأثم تاركها بلا عذر شرعي. فيا ترى ما هي الأعذار؟ قبل أن نفصل في قضية بيان الأعذار، لابد أن نمهد لهذه القضية الهامة. فمن المعلوم أن من محاسن التشريع في الإسلام أنه راعى أحوال الناس، أنه راعى أحوال الناس من حيث الصحة والمرض، ومن حيث الإقامة والسفر، ومن حيث الشباب أو الشيخوخة، ومن حيث البرد وشدته، أو الحر وشدته، ومن حيث الأمن أو الخوف، وهذه كلها من الأعذار التي جاء بها التشريع في الإسلام، لأن التشريع في الإسلام يلائم الفطر، يلائم فطرة الإنسان التي خلقه الله عز وجل عليها. فالإسلام ليس حجر عثرة أمام المكلفين كما يعتقد بعض الجهلاء، بل بالعكس، كما ذكرت أكثر من مرة أن التكاليف الشرعية هي السعادة بعينها، وهي المصلحة بعينها، وهي الراحة بعينها. لماذا؟ لأنه من المعلوم أن سعادة الإنسان بيد الرحمن الذي خلق، إذن تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره هذه التي تحقق لك السعادة، لأن سعادتك بيده. أنا أبحث عن السعادة، سعادتي بيد من؟
الله،
الخالق جل جلاله. فالقرب منه سعادة والبعد عنه شقاء. فإذا أمرك اعلم أن في هذا الأمر السعادة كل السعادة، وإذا نهاك اعلم أن في هذا النهي السعادة كل السعادة، وإذا أخبرك اعلم أن تصديقك للخبر هو السعادة. يبقى سعادتك فين؟ في جوار ربك. عشان كده العلماء قالوا لا راحة للعبد إلا في لقاء الرب جل جلاله، لا راحة للعبد إلا في لقاء الرب جل جلاله. طيب خلال فترتك الحياتية الدنيوية، فترة طويلة ربما 70-60 سنة، فربك جل جلاله العليم بحالك، هو الذي خلقك ويعلم أن سعادتك في لقائه، وهذا اللقاء لا يكون إلا بعد الموت في الدار الآخرة، فجعل لك في الحياة الدنيا معراجا إليه، تلتقي بربك في اليوم والليلة على الأقل 5 مرات في صلاة الفريضة، ولمن أراد الزيادة بيبدأ يصلي الرواتب ويقيم الليل، لأنه ذاق معنى القرب، ذاق معنى السعادة في لقاء ربي عز وجل. فجعل لنا 5 صلوات في كل يوم وليلة، فيها تنظيم لوقتك ورفع لدرجاتك ومغفرة لذنبك وسعادة لقلبك. الله أكبر. لذلك من ابتعد هو اللي هيعاني، هو اللي هيتعب. يقول لك عم الشيخ أنا حياتي كلها ملخبطة. نعم، وما عملتش حاجة، حتى أنا مش عارف إيه سبب اللخبطة دي. نقول لك فتش كده في علاقتك بالله عز وجل، هتجد لازم في لخبطة بينك وبين الله عز وجل، في لخبطة في علاقتك مع الله، فدي اللي أثرت في حياتك كلها، لخبطت كل شيء. لأن ربنا قال كده بالنص، ومن أعرض عن ذكري فإن، شوف تأكيد، فإن له معيشة ضنكا. عارف كلمة ضنك دي؟ ربنا يسلم منها. تجد الضنك في كل شيء، في كل شيء، في البيت تجد الضنك، في علاقتك بزوجة تجد الضنك. يقول لك أنا مش عارف أتفهم معاها خالص، ومش هتعرف. عارف ليه؟ لأنك غير ممكن عند ربك، لأنك لو ممكن عند ربك لمكن لك في بيتك. هي القضية مفروغ منها، ده نصوص يا إخوة، ده منهج. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ها ليستخلفنهم في الأرض، ليستخلفنهم. الخلافة مش في الحكم بس، في كل شيء. يستخلفك في بيتك، تكون أميرا على زوجتك وعلى ولدك، ممكن ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم. شوف التمكين بقى، دينهم أي عملهم، هيمكن لعملك، إن الدين بمعنى العمل هنا. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له، صح كده؟ سورة النور. يبقى أنا مش ممكن ليه مع الزوجة؟ لأن فقدت التمكين بيني وبين ربنا عز وجل، فيعيش حياة ضنك والعياذ بالله. وذلك في الحديث القدسي قال تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. بس إذا معية الله الخاصة إذا أحسنت الظن به. طب ما أحسنتش الظن، والله تفتقد معية ربك، فهتتوه في حياتك الدنيا كلها، هتفقد المعية، لأن عندك سوء ظن بالله. عندك سوء ظن بإيه؟ بالله. حياتي ملخبطة، مش هيغفر لي، مش قص، خلاص فقدت المعية. وأنا لو صليت يعني هيحصل إيه؟ بس فقدت المعية. ما الناس بيصلوا كتير يعني عملوا إيه بالصلاة؟ بس خلاص فقدت المعية، فلن تفلح أبدا، لن تفلح أبدا. هو قال لك كده: أنا عند ظن عبدي بي ظننت بربي أن يدخلني الفردوس الأعلى. بس خلاص أبشر، اعمل بقى من أجله، أعني على نفسك بكثرة السجود أي بكثرة الصلاة. أنا ظني بربنا كده. قال ابن القيم: إذا سمعتم الرجل يكثر من سؤال ربي الفردوس الأعلى فاعلموا أنه من أهله، فما أجراها الله على لسانه إلا وقد كتبها له. وقال حسن البصري: إذا سمعتم الرجل يستغفر الله اعلموا أنه قد غفر له، فما أجرى الاستغفار على لسانه إلا وقد قبل. أنا عند ظن عبدي بي. التاني بقى، كل ما روح شغلنا مش نافع، سيء الظن بربي. وانا لو سبت الشغل هعمل ايه؟ سيء الظن بربي. العمل ده حرام، طب هعمل ايه؟ بس سيء الظن بربي. يبقى يفقد المعية ويزداد ضنكا على ضنكه، والعياذ بالله رب العالمين. يبقى سعادتي في قربي من ربي، لما هبعد عن الله لازم اتعب، يحصل خلل في كل الاعضاء دي. كنت لسه بقول لاخويا الشيخ علاء في الطريق، أبو عبد الرحمن، بيقول لي: عم الشيخ أوطي لك الهايسونج شوية في السيارة؟ تقول: لا سيبه، يعني احنا كبرنا يا ولدي، خلي الهايسونج، يعني الدفاية، يعني يا جماعة الاسم الدفاية، خليها يا ولدي خليها. فبيقول لي: انت شباب؟ قلت له: صدقت يا ابني والله، الشباب والشيخوخة علاقته بالبدن فقط مش بالروح. الروح لا تشيب يا إخوة، لأنها من عالم النور. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. قلت له: يا ابني اللي بيشيب البدن بس إنه من الطين، فلازم يكبر ويتعب، والأعضاء مش عارف، العظم يتعبك شوية يتعبك، لكن الروح طول ما أنت بتسقيها بذكر الله لا تشيب أبدا. غذائها فين؟ في الذكر. عايز روحك تكون شابة دائما عليك بالذكر. كان أحد الأئمة الكبار كان بلغ من العمر فوق 70 سنة، وراكب مع الطلبة في مركب كبير، قارب كبير. لما رست القارب على الشاطئ، الشيخ راح طلع من فوق القارب كده وراح قفز فوق 70 سنة، والشباب مش عارفين، خايفين، فبيسألوا شيخهم. قال: يا أبناء، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. في صحة، شباب قلوب، أرواح عاملة بذكر الله، مش ممكن تشيخ أبدا ولا تتعب. يبقى إمتى نتعبها؟ بنسجنها بالغفلة عن الله. عشان كده تلاحظ الفارق بين حالك في رمضان وفي غير رمضان. في رمضان عشان تقريب من القرآن شوية وبتقرأ كتير تجد فيه راحة. طب بعد رمضان فين القرآن؟ فين وفين؟ على ما أقرأ أو أسمع. فلازم أتعب، لازم أتعب. لان انا حبست الروح حطيتها في سجن، سجن الغفله. طب خليها تنطلق، خليها تنطلق مع ذكر الله مع العبادات والطاعات، وشوف النتيجه ايه. هتجد راحه ايمانيه وسعاده وفرح، حتى مع شده الابتلاء هتجد رضا وسكينه وصبر. ما هي دي السعاده الحقيقيه؟ عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ده المؤمن. مش معنى الحياه الطيبه ان فيش ابتلاءات، لا بالعكس، النبي كان اشد الناس بلاء واسعد الخلق عليه الصلاه والسلام. ليه؟ لان الحياه الطيبه حياه قلوب يا اخوه، مش حياه بدن. البدن قد يمرض ويبتلى، وده مش حياتك. الحياه هنا حياه نفوس، قلوب عامره بذكر الله. لما تجيله النعمه يشكر الملك المنعم، لما يجيله البليه يصبر ويرضى، لانه يعلم ان عاقبه الصبر درجات، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فهمنا القضية المهمة دي؟ يبقى سعادتي فين؟ في لقاء ربي، في العمل بمنهاجه، بتكاليفه الشرعية. يبقى لما تلاقي اللخبطة شوف حالك مع الصلوات الخمس، انت عامل ايه؟ والله يا عم الشيخ مش قوي، هتبقى حياتك برضو مش قوي، جزاء من جنس عمل. طب ما تخليك قوي عشان ربنا يكرمك. هي دي القضية. عامل ايه مع النوافل؟ والله يا عم الشيخ مش قوي، برضو هتبقى مش قوي. دي كمالات يا اخوة، كمالات، ترقي على حسب الذكر والطاعة، انت بتترقى. عامل ايه بين الدنيا والآخرة؟ لا حقيقة الدنيا اهم عندي طبعا، الشغل مصيبة لو راح منك، اليوم لو قال لي مصيبة، إنما الصلاة ما فيش في دماغي، حتى لو فاتتني صلاتين ثلاثة أو حتى بسأل كده عم الشيخ ما حكم من فاتته صلاة؟ عادية عنده عادية، لكن تعالى الشغل يخصم منه 500 يورو مصيبة، 500 يورو اتخربت الدنيا. بس الدنيا أعظم عندك من ربك، ما تنفعش، ما تنفعش يا ابني للقبول، أنت ما تنفعش، لأن أنت عندك بتعظم الدنيا، الأخيرة عندك ملهاش قيمة، ما أنت شايفها أصلا، عادي، الأمور عندك عادية خالص. ده كان السلف لما يفوت أحدهم تكبيرة الإحرام في الفريضة يعزى ثلاثا، لكن عنده مصيبة بيعزوه ثلاثة أيام عشان فاتته إيه؟ تكبيرة الإحرام خلف الإمام. احنا ممكن نفوت الخمس صلوات ما نصليهمش ونجمعهم بالليل مع بعض، وعادي عادي خالص، مش في دماغنا، مش في دماغنا. ويجي شطاني زي لك دي انت احسن من غيرك، قال لي انت بتصلي، ما هو عايز منك دي، هو عايز دي، ده غيرك تارك للصلاة. المؤمن يقول له لا، ده غيري كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، ده غيري كان من السابقين صلى 50 سنة ما شافش ظهر مصلي، ده غيري صلى 40 سنة ما فاتتهوش تكبيرة إحرام. ما تنسنيش على الجماعة بتوع الغفلة، بتقول لي انت احسن من دول، ما دول منايلين بنيلة دول. انت بتقارن نفسك بمين؟ بإنسان فاشل مش نافع؟ الغيرك تارك للصلاة، والمدخن غيرك بيشرب خمرة، شو بيقارنوا بإيه؟ بالمفسدين. يا رب سلم، شو بيزين قد إيه؟ يبقى سعادتي في القرب من ربي عز وجل. يبقى تكاليف الله عز وجل رحمة، تكاليف الله تيسير، تكاليف الله سعادة. ومن رحمته إذا ظهر في التكليف نوع مشقة جاءت الرخص من الله رب العالمين. نقول لك أبشر، عجزت عن ده، نرفعه عنك لعجزك، وتنتقل لبديل شرعي في تخفيف وفي تيسير. وده مفهوم إن الدين يسر، يسر كما يسره الله وكما يسره رسول الله، لا كما يراه أصحاب الأهواء. اليسر بدليل، اليسر بنص، الرخصة بنص مش بهوى. فدي مسألة مهمة تمهيدا للحديث عن الأعذار اللي هتبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة.
Unser Kapitel und leichter Fiqh oder einfach Fiqh war das Gemeinschaftsgebet. Wir haben über die Urteile geredet, über die Vorzüge, Gründe, wen wir noch nennen, vom Fernbleiben vom Gemeinschaftsgebet. Denn das Urteil, am Gemeinschaftsgebet teilzunehmen, für die Männer ist Pflicht. Ja? Das heißt, derjenige, der nicht am Gemeinschaftsgebet teilnimmt, ohne einen Grund, der hat eine Sünde begangen und wird dafür bestraft. Für die Frauen ist es keine Pflicht. Wir haben noch gesagt, dass indem man den Imam befolgt, ja, dass man eine gewisse Ordnung erlernt, indem man den Imam befolgt. Dann haben wir vier Punkte behandelt. Der erste Punkt ist die Befolgung. Der zweite Punkt ist das schneller sein wie der Imam. Der dritte Punkt ist gleichzeitig sein wie der Imam. Und der vierte Punkt ist in Mukhalafa anders sein wie der Imam. Ja, diese vier Punkte haben wir behandelt. Dann sind wir heute zu dem Punkt, oder letztes Mal haben wir schon gesagt, dass wir zu dem Punkt kommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo jeder danach fragt. Und was für uns auch sehr wichtig ist, das sind die Gründe. Welche Gründe gibt es oder darf ich haben, damit ich vom Gemeinschaftsgebet fernbleiben darf? Ja? Zunächst mal müssen wir hier festhalten, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns was befohlen hat, dann hat er alle Situationen des Menschen berücksichtigt. Ja? Das bedeutet, ob der Mensch jetzt jung ist, ist er alt, ist er krank, ist er gesund, ist er auf Reise, ist er zu Hause, lebt er in Angst, lebt er in Frieden, ja? Und viele andere Sachen. Ja? Ist es kalt oder ist es heiß? Ja? Alle Lebenssituationen wurden von den Menschen berücksichtigt. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er uns was gegeben hat zu praktizieren, dann hat er schon an die Menschen gedacht, an allen deren Situationen. Also sagen wir, dass die natürliche Veranlagung von den Menschen auch wichtig ist. Ja? Es ist wichtig, denn wir müssen wissen, dass die Glückseligkeit, in welcher Hand ist die Glückseligkeit von den Menschen? In Allahs Hand. Ja? Die Glückseligkeit ist in Allahs Hand. Das bedeutet, wenn ich Glückseligkeit erlangen möchte, wenn ich will, dass es mir gut geht, muss ich das machen, was Allah mir befohlen hat und von das mich fernhalten, was Allah subhanahu wa ta'ala mir verboten hat. Ist ja klar. Denn die Glückseligkeit ist in seiner Hand. Ja, da kann ich sie nur so erlangen, wie es mir Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat. Wenn er mir was verboten hat oder verbietet, dann ist es gut für mich. Ja, denn er hat mir was verboten oder er hat uns was verboten, nicht zu machen, nicht zu essen, nicht zu trinken, nicht zu praktizieren, dann ist es gut für einen Menschen. Und wenn er was befohlen hat für einen Menschen, dann ist es nur gut für ihn. Ja, denn er empfiehlt nur gute Sache für einen Menschen. Und diese Sache muss man verinnerlichen. Ja. Zunächst mal ist ja ganz logisch, wenn du willst, dass es dir gut geht, dann musst du das machen, was Allah sagt. Und dich fernhalten von das, was Allah dir verboten hat. Es gibt Menschen, die leben 60, 70 Jahre, ja, aber man kommt nicht zur Ruhe. Du kommst erst zur Ruhe, wenn du Allahs Feind begegnest. Dann bist du in Ruhe. Wenn du Allahs Feind begegnest, dann kommst du zur Ruhe. Ja? Und willst du Allahs Feind begegnen, in dieser Dunya schon, dann hat er dir eine Begegnungsstätte oder einen Begegnungstermin gegeben eigentlich. Oder er hat dir eine Form gegeben, wie du Allahs Feind begegnen kannst. Das sind natürlich die fünf Gebete zum Beispiel. Ja? Und wenn du so einer bist, wo Allahs Feind noch mehr begegnen willst, dann machst du noch mehr freiwillige Gebete. Wenn du willst, dass du Allahs Feind noch mehr siehst, nicht nur in diesen fünf Gebeten, du willst Allahs Feind nicht nur in den fünf Gebeten begegnen, dann bete noch deine freiwillige Gebete dazu, so viel wie du kannst. Denn jedes Mal, wenn du betest, begegnest du Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier ist die Glückseligkeit. Und da wird es dir gut gehen. Ja? Und wenn du deine fünf Gebete genau richtig einhältst, dann hast du eine gewisse Zeit. Du hast deine Zeit organisiert. Ja? Du gehst nach Plan, du gehst nach Zeit, du weißt, wann das Gebet ist. Ich kann danach das machen, danach mache ich dich. Danach. Das heißt, du bist organisiert, automatisch. Wenn du deine fünf Gebete einhältst, bist du automatisch organisiert. Wenn es dir nicht gut geht, ja? Es gibt manche, die sagen, ich bete, aber mir geht es nicht gut. Ja? Oder dir geht es schlecht, dann musst du an dir forschen. Wenn es dir schlecht geht, musst du an dir forschen. Dann hast du irgendwas unterlassen oder du hast irgendwas falsch gemacht. Ja? Oder irgendwas war nicht richtig. Du musst bei dir forschen, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran sinngemäß übersetzt, von mir jetzt ganz schnell, wer sich von meinen Gedenken fernhält, dem werde ich ein, der kriegt ein beengtes Leben. Ein beengtes Leben. Dieses beengte Leben, das kommt für uns jetzt dieses Wort so einfach, ja, beengt, ja. Aber das Beengte in den größten sprachlichen Arabischen ist eine Katastrophe für die Menschen. Ja. Dieses beengte Leben, das wünscht sich kein Mensch. Ja. Das ist katastrophal. Das heißt, wer sich von meinen Gedenken abwendet, dem will ich ein beengtes Leben geben. Ja, viele beschweren sich bei mir zu Hause, mir geht es nicht gut, meine Ehefrau, ich verstehe mich mit ihr überhaupt nicht. Ja, wenn du dich mit deiner Ehefrau nicht verstehst, dann musst du bei dir forschen. Du musst bei dir forschen. Du musst sehen, was du falsch gemacht hast. Betest du deine 5 Gebete richtig zum richtigen Zeitpunkt? Bist du bei den Gemeinschaftsgebeten in der Moschee, wenn du kannst? Ja? Aber nicht sagen, mir geht es nicht gut und du machst diese Sachen, wo dir Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, nicht. Und du, was Allah subhanahu wa ta'ala dir verboten hat, machst du einfach so. Ja, das geht nicht. Wenn es dir schlecht geht, dann musst du an dir forschen. Du hast da irgendeinen Fehler. Und diesen Fehler musst du berichtigen. Hadith Qudsi bedeutet, das ist eine Überlieferung zu Allah subhanahu wa ta'ala direkt. Oder von Allah subhanahu wa ta'ala direkt zum Propheten, das hat er gesagt. Das bedeutet, ich bin bei meinen Dienern mit seinen Absichten. Ja, welche Absicht du hast, ja, so ist er bei dir. Wenn du eine gute Absicht hast, so ist er bei dir. Wenn du die Absicht hast, du sagst, okay, ich bete jetzt, oder anders übersetzt, ich halte mich von Haram fern, weil Allah subhanahu wa ta'ala mir das befohlen hat. Dann hast du eine gute Absicht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, aber wenn du sagst, ja, ich finde ja keine andere Arbeit als Drogen zu verkaufen, ja, ich kann ja nicht anders machen, dann hast du schlechte Absichten. Ja. Dann bist du auf dem falschen Weg. Hassan Bosse hat gesagt, wenn ihr einen seht, der Istighfar macht, Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt, oder um Vergebung bittet, Istighfar ist um Vergebung bitten, dann musst du wissen, oder du kannst davon ausgehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn vergeben hat. Ja. Dass du Istighfar machst. Ja, das heißt, du bist mit der Absicht, du sitzt mit der Absicht oder stehst da, du machst Istighfar, du gedenkst Allah subhanahu wa ta'ala mit der Absicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir vergibt. Das heißt, du hast gute Absichten zu Allah subhanahu wa ta'ala, damit dir Allah subhanahu wa ta'ala vergeben. Die Seele, der Sheikh hat gesagt, der war unterwegs hier in die Moschee und der Bruder Ala hat dem Sheikh gesagt, soll ich dir die Heizung ein bisschen kälter machen? Ja? Der hat gesagt, nein, lass die Heizung an, ist kein Problem. Ja. Da hat er gesagt, du bist noch ein junger Mann. Der hat gesagt, ja, hör mal zu. Ich bin vielleicht ein bisschen älter, aber die Seele ältert nicht. Der Körper ältert. Der Körper wird alt. Aber die Seele wird nicht alt. Ja. Die bleibt immer so, wie sie ist, die Seele. Die Körperteile, die Haut, ja, ist ein bisschen anders geworden oder so. Der Mensch wird äußerlich anders, aber die Seele bleibt jung, bleibt so, wie sie ist. Aber wie kannst du deine Seele pflegen? Das kannst du nur pflegen mit Gedenken. Du kannst deine Seele nur mit Gedenken pflegen. Ja? Denn es geht nicht, ja, dass du, ist ja ganz klar, was du deine Seele gibst, so wird deine Seele auch sein. Ja? Deswegen, wenn du viel gedenkst, bleibt deine Seele jung und wird niemals altern. Ein Gelehrter ging mal mit seinen Schülern an den Strand. Ja? Ging an den Strand, der ist über 70 Jahre alt. Ja, der ist davor gelaufen und ist dann ins Meer reingesprungen. Ja, die Schüler, die waren baff, die haben gesagt, was ist mit dem alten Mann da los? 70 Jahre alt, der macht so einen Körper. Der ist rausgekommen, der hat gesagt, ich habe mich jung gehalten, ich habe mich fit gehalten. Ja. Das heißt, so ist das auch mit der Seele. Du kannst deine Seele fit und jung halten mit Gedenken. Das war unser Vater. Immer viel Gedenken, dann bleibt deine Seele immer fit und jung. Schauen wir uns jetzt, wie ist deine Situation im Ramadan? Ja? Im Ramadan merkst du hast eine innere Ruhe, denn die großen Shayatin, die sind hier eingesperrt. Und du liest dann mehr Koran, du machst mehr Ibadat, du findest dann eine innere Ruhe. Und deine Seele ist auch ganz anders. Warum? Weil du deine Seele mit Dienerschaften oder mit Gedenken gefüttert hast. Ja, dann findest du auch diese Glückseligkeit und dir geht es auch automatisch besser. Denn verwunderlich ist die Situation eines Gläubigen, wenn ihm was Gutes passiert, ist er geduldig. Ja? Nein, wenn ihm was Gutes passiert, dann ist er dankbar dafür, was ihm passiert ist. Und wenn ihm was Schlechtes passiert ist, dann ist er geduldig. Ja, das ist ein Gläubiger. Egal, was ihm passiert, er nimmt das auf die lockere Schulter. Entweder er zeigt Geduld oder er zeigt Dankbarkeit. Ja? Also, wenn ihr seht, dass bei euch nicht stimmt, dann forscht in euren Gebeten. Sind eure Gebete richtig? Habt ihr die im richtigen Zeitpunkt gebetet? Ja? Wenn du da geforscht hast, du hast gesehen, okay, ich bete jetzt richtig, dann forsche in deinen freiwilligen Gebeten. Wie sieht das aus mit den freiwilligen Gebeten? Forsche bei dir, ist die Dunya für dich wichtiger wie die Akhira? Ja. Dann viele Fragen kommen zum Sheikh, wie kann ich meine Gebete zusammenfassen, ich habe das vergessen, wie kann ich jetzt meine Gebete kürzen, ich muss arbeiten gehen und dies und das. Also falls er eine 500 Euro Lohnkürzung bekommt, dann macht er sich alle menschlichen, weltlichen Gedanken, wie er diese 500 Euro nochmal zurückbekommt. Ja. Jetzt nur als Beispiel. Deswegen ist es wichtig, man muss bei sich forschen. Wenn man Probleme hat, muss man bei sich forschen und gucken, wo man seine Defizite hat. Früher, die Selef, wenn die einen gesehen oder bemerkt haben, der ein Takbirat al-Ihram verpasst hat. Das bedeutet, der hat nicht sein Gebet verpasst, sein Gemeinschaftsgebet verpasst, sondern der hat nur Takbirat al-Ihram verpasst. Das heißt, er hat zum Teil genommen, aber ist später gekommen. Die haben 3 Tage einen Trauerfeier für ihn gemacht. Die haben ihm 3 Tage ihren Beileid ausgerufen, dass er Takbirat al-Ihram einmal verpasst hat. Das war eine Situation von den Selef. Ja, man kann sich nicht vergleichen mit anderen. Ja. Man kann nicht sagen, ich bete, der andere betet gar nicht. Ich bin ja besser wie der. Warum vergleichst du dich mit einem, der eine Katastrophe ist? Ja. Vergleiche dich doch mit denen hier. Du musst dich immer mit etwas Besserem vergleichen. Du kannst dich nicht mit jemandem vergleichen, der sowieso an sich zu kämpfen hat. Ja, du sagst, ich bete, der andere betet gar nicht. Ja. Ich rauche nur Zigaretten, der andere trinkt Alkohol. Ist ja nicht so schlimm, ich rauche nur Zigaretten. Das heißt, du versuchst, dich selbst zu mitleiden. Du weißt selber, dass das falsch ist. Irrsinn. Ja? Zigaretten sind haram, Alkohol sind auch haram. Deswegen, weil viele, die Selle früher, die haben 40 Jahre gebetet, ohne dass sie einen Rücken von einem Mitbetenden sehen. Was bedeutet? Die haben immer in der ersten Reihe gebetet. Ja? Mit solchen Leuten muss man sich vergleichen und nicht mit einem vergleichen, der überhaupt nicht betet. Ja? Deswegen, das war nochmal nur eine Einleitung zu unserem Thema jetzt. Die Gründe. Und jetzt kommt das, was wir alle hören möchten. Welche Gründe darf ich haben? Denn wir sagen ja, die Religion ist leicht, aber die Religion ist nur leicht, wie es Allah subhanahu wa ta'ala und der Prophet uns leicht gemacht hat. Und nicht leicht, wie wir uns das so vorstellen. Oder wie manche sagen, ja, ich bete morgen, Religion ist leicht. Ja, nein, das ist ein falsches Verständnis von diesem Satz. Deswegen hat man in manchen Situationen Erlaubnisse und Gründe vom Gemeinschaftsgebet fernzubleiben.
أخرج ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه بحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر من سمع النداء فلم يجب أي سمع الأذان أنت في الغرب ما فيش أذان في الخارج صح؟ يبقى توقيت الصلاة عندك أنت عارف وقت الصلاة شطوش نعم بسمعش وهو مش هتسمع هنا في الغرب كلام ده اللي عنده في بلاد المسلمين في أذان بيرفع خارج المسجد صح؟ إنما هنا ما فيش أذان بيرفع خارج المساجد كله داخل المسجد عشان ما تقولش بقى أصلا ما بسمعش زي ما أخي بيقول لي إيه في واحد مش عم يصليش جماعة يقول لك أصلا ما فيش مساجد في أوروبا دي كلها جمعيات حول ولا قوة إلا شفنا وصلنا للدرجة إيه؟ شوف الجهل وصل فين؟ أصلها جمعية ماشي لا يعرف يعني مسجد ولا جمعية ولا عارف أي شيء خالص وبيفتن نفسه خلاص بهواه طبعا دي اسمها فتاوى البطالين هذا لا يريد أن يعبد ربه هذا لا يريد أن يستقيم على أمر الله عز وجل استغله الشيطان من هذا الباب الخطير جدا المهم هنقول لك أنت بقى عندك التوقيت هنا قال عليه الصلاة وأزكى التسليم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر في رواية أخرى سئل النبي عن العذر ما العذر يا رسول الله قال عليه الصلاة وأزكى التسليم خوف أو مرض خوف أو مرض وفي رواية قال عليه الصلاة وأزكى التسليم وهي عند الحاكم في المستدرك بسند صحيح من سمع النداء فارغا صحيحا يعني ما عندوش عذر وكمان ما عندوش مرض عنده وقت وما هوش مريض صحيح البدن، فلم يجب فلا صلاة له، فلا صلاة له. قال العلماء فلا صلاة له، النفي هنا نفي كمال لا نفي صحة. يعني إيه نفي كمال؟ يعني صلاة ناقصة ولا يرضى عنها الرب جل جلاله، وتسقط بها الفريضة، مع الوش قضاء سقطت فريضة لكنها ناقصة، والله لا يقبل، لا يرضى عن صلاتك هذه. تخيل بقى أن أنت تفعل فعلا لا يرضى عنه الملك، مش راضي عن فعلك هذا، تبقى مشكلة. فده بنسميه نفي كمال مش نفي صحة. بالضبط كأحاديث كثيرة جدا في باب الوعيد، مثلا لا صلاة لمسبل، المسبل اللي ثوبه تحت الكعبين، أي لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة ينقص الأجر ولا يقبلها الرب، أي لا يرضى عنها، لا يرضى عنها، لكن تسقط بها الفريضة، ما عليكش قضاء. ودي قضية مهمة لازم ننتبه لها. إذن النبي هنا أشار لأن العذر خوف ومرض، ذكر كده بعض أنواع العذر. الخوف يعني إيه؟ يعني عدم أمن الطريق، وده بيكون في الغالب في المعارك والقتال والحروب، خلاص كده في بعض البلدان في معارك وطائفية وربما لو خرج في الطريق مثلا يقتل مثلا أو كده، فهذا له عذر يصلي في البيت. أو أحيانا في مدينة ما أو في دول الغرب مثلا، لو مدينة بعيدة وربما في قطاع طرق، ربما ما يقدرش طريق المسجد عشان يوصل للمسجد، في طرق فارغة وربما يتعرض لأذى، فهذا عنده عذر من يصلي في بيته إذا كان الطريق غير آمنة، طريق غير آمنة. أو المرض، من أجل ذلك هنقف الليلة مع أول عذر من الأعذار اللي تبيح للرجال، التخلف عن صلاة الجماعة اللي هو بعنوان المرض. ونعرف إيه هو المرض اللي يعد عذرا. ما ممكن واحد أصل والله كده حاسس إن أنا شفتي بتوجعني، شفتك سلامة شفتك مثلا يعني هل كل مرض يجيز للرجل التخلف عن صلاة الجماعة؟ ده اللي هنعرفه بعد ما يترجم المترجم إن شاء الله، كمان يكون جدول قبلنا كوباية شاي تاني. الله يكرم. الله يحفظ. والله يا إخوان أذكر أحدهم هداه الله، بعتينه يخطب الجمعة، خطبة الجمعة مفيش حد في المسجد، مش هنا طبعا في مصر، وبعد الجمعة الناس بيتصلوا بيا، يا شيخ ما بعتناش الشيخ ليه؟ قلت لهم والله بعت لكم الشيخ، قالوا والله ما جه. فبتصل بالشيخ، يا شيخ قال والله انا حسيت كده السنة عندي شوية برد شوية كده، ولقيت سنتي بتنقح عليا. قلت له سنتك منعتك من خطبة الجمعة؟ طب انت صليت؟ قال لي صليت الجمعة في المسجد اللي جنبنا. طب ما انت صليت اهو. فطبعا في ناس ربنا يعافينا واياكم يعني سنته كانت بتوجعه، سيدي خد لها مسكن نروح نخطب الجمعة. ماشي كده، ازاي تسيب خطبة الجمعة؟ وطبعا طلع ان هو كان بيتدلع، وما اكثر اهل الدلع يعني، ربنا يعافينا واياكم.
الحديث بقى ابن حبان فون ابو شو حديث ايش؟
ابن حبان،
ابن حبان
حديث عبد الله بن عباس.
حديث بقى ابن حبان حديث فون ابو بليفت فون ابو الله بن عباس der gesagt hat, dass er gehört hat, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم gesagt hat, wer den Adhan hört und nicht erwidert oder nicht zum Gebet geht, von dem wird kein Gebet angenommen, außer derjenige, der einen Grund hat. Das ist ein Hadith. Jetzt kommt einer und sagt, ich lebe hier in Deutschland, ich höre kein Adhan. Da kommt ein Schlaumeier, der sich richtig Gedanken gemacht hat, ich höre gar kein Adhan. Aber du kennst die Zeiten. Ja? Du kennst die Zeiten vom Gebet. Das ist dann für dich ein ist genauso, wenn du den Adhan hörst. Ja, du kennst die Zeiten, du weißt, um 6.06 Uhr wird Isha gebetet. Ja. Dann ist das für dich wie ein Adhan anzunehmen. Denn wir wissen ja, dass du den Adhan nicht hörst. Ja, den Adhan hört man nur in muslimischen Ländern, hier nicht. Aber hat das gleiche Urteil. Einer kam zum Sheikh und hat gesagt, ja Sheikh, Also ich bete nicht wie hier. In Deutschland gibt es keine Moscheen, hier gibt es nur Vereine. Wir haben hier keine Moscheen, hier gibt es nur Vereine, also brauche ich auch nicht hinzugehen. Wenn wir eine Moschee hätten, wir gehe ich hier in die Moschee, aber wir haben nur Vereine.
والله اسمحنا له في جميع اصلا ده قانون يا ابني قانون قانون بلاد عشان تعمل مسجد لازم يكون عندك جمعيه في الاين ولا اسمها ايه صح كده
فاهمك
يعني هو جامع هو جامع بس بيتعمل تحت مظله الجمعيه عشان مش هيسمح لك انك تعمل دار عباده الا في الاين
dieser Mann muss verstehen dass man einen Verein gründen muss damit man eine Moschee machen kann oder eine Gebetsstätte machen kann. Kann ich sagen, ich brauche jetzt eine Moschee. Das ist ja von der Gesetzgebung gar nicht gegeben. Also musst du einen Verein machen, wo du beten kannst, wo du dich im Gebet versammeln kannst. Das muss er zuerst mal wissen, aber der ist ja ein Unwissender. Aber dieser Mann sucht nur einen Grund, damit er nicht zum Gebet geht. Der macht für sich selber eine Fetwa. Der beruhigt sich selber. Ja, der sagt, okay, Moscheen, wir haben nur Vereine. Ja. Auf jeden Fall, in einem anderen Hadith, sagt der Prophet, bei Hakim, wer den Adhan richtig hört, ja, und nicht hingeht, seine Gebete werden nicht angenommen. Das ist ein Hadith Sahih, das ist ein richtiger Hadith. Ja. Welche Gründe kann man haben? Ja, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat gesagt, Angst oder Krankheit. Die Sahaba haben gefragt, O Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, welche Gründe kann ich haben, um nicht beim Gemeinschaftsgebet teilzunehmen? Da hat er gesagt, entweder du hast Angst oder du bist krank. Das sind die Gründe, wo er genannt hat. Ja. Und hier haben die Gelehrten über diesen Hadith gesagt, wer den Adhan richtig hört, nicht hingeht, von dem wird das Gebet nicht angenommen. Die haben den Hadith erläutert und haben die Gelehrten gesagt, der hat natürlich sein Gebet gebetet, ja? Aber Allah ist nicht mit ihm zufrieden, was er gemacht hat. Er ist mit seinem Gebet nicht zufrieden. Und wenn Allah nicht mit diesem Gebet zufrieden ist, ist das Gebet nicht angenommen. Ja? Das ist eine Katastrophe, wenn man sich das so bedenkt, ja? Wenn man jetzt nicht ohne Grund einfach schon Gemeinschaftsgebet geht und das wird nicht angenommen. Das heißt, man betet, man hat gar nicht gebetet. Ja? Denn Allahs Feind ist nicht damit zufrieden mit dem, was du gemacht hast. Wenn Allahs Feind nicht damit zufrieden ist mit dem, was du gemacht hast, dann wird das Gebet auch nicht angenommen. Ja? Das gleiche gilt auch für den Musbil. Musbil ist, wenn du ein Kleidungsstück trägst, das unter dem Knöchel ist und du betest. Ja? Und es gibt viele Überlieferungen, die sagen, es wird kein Gebet von einem angenommen, der sein Kleidungsstück länger ist wie sein unterm Knöchel. Ja, dann hat gebetet, aber Allahs Feindteil ist mit seinem Gebet nicht zufrieden. Ja? Und hier kann es sein, das wird auch nicht angenommen. Deswegen ist es wichtig, auf diese Sache auch zu achten. Aber auf jeden Fall gibt es hier Sachen, die wir genannt haben, und zwar Angst oder Krankheit. Ja? Angst zum Beispiel, du weißt ganz genau, du lebst in einem Kriegsgebiet, wenn du rausgehst zur Moschee, du stirbst oder dir kann was Gefährliches passieren, der wird umgeschossen, dann gehst du nicht zur Moschee. Ja, dann bist du zu Hause. Oder du hast Angst, du lebst irgendwo in einem Viertel, wo viele Rechtsradikale sind und die können dir auf deinem Weg dich stören oder was weiß ich, oder du lebst hier irgendwo, wo du genau weißt, ich kann, wenn ich jetzt zur Moschee gehe, ist gefährlich. Dieser Weg zur Moschee ist für mich gefährlich. Ja, dann bin ich zu Hause. Oder du bist krank. Ja, das sind die drei Punkte, wo wir behandelt werden. Du bist krank. Aber der erste Punkt, was wir behandeln, ist jetzt Krankheit. Aber was ist jetzt krank? Ja, wann bin ich krank? Wann ist die Krankheit so, dass ich nicht zum Gemeinschaftsgebet gehe? Ich hatte gesagt, einer sagt, ja, mein Link, mein Ohr zuckt ein bisschen. Ja, mir geht es nicht gut, ich gehe nicht zum Gebet. Es kommt darauf an, welche Krankheit du hast. Ja? Das ist hier der Punkt. Und der Scher hat vorhin noch erzählt, er hat jemand geschickt in Ägypten und er hat gesagt, geh mal dahin, Jumma Predigt halten in der Moschee. Da haben die ihn angerufen, Scher, wo ist der Prediger? Der ist gar nicht da. Der hat gesagt, doch, ich habe ihn doch geschickt. Der hat ihn angerufen. Der hat gesagt, wo bist du? Die Leute warten, du musst Predigt machen. Ja, Scher, ich bin ein bisschen erkältet und mein Zahn, ja, zickt ein bisschen. Ich merke meinen Zahn so ein bisschen. Ja, du musst aber Jumma beten. Ja, ich habe Jumma gebeten in der Moschee neben mir. Wegen einem Zahnschmerz und ein bisschen Erkältung hast du die Predigt nicht gehalten. Ja, das ist eine Katastrophe. Du kannst doch Tabletten nehmen und hältst du die Predigt. Ja, so einer, und das Thema ist es für uns jetzt auch, die Krankheit. Aber welche Krankheit habe ich, damit ich nicht zum Gebet gehe?
Iban al-Udru al-Awwal, al-Ladhi yudhiku al-Rijal al-Takhalluf an Salat al-Jama'a, عذر المرض دليل أن المرض عذر يبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة. ما جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، ذكره الإمام البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، حديث رقم 680. كذلك ذكره الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة باب في استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض، برقم 98. من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لم يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أي ثلاثة أيام. طبعا مرض النبي عليه الصلاة والتسليم يوم الأربعاء، اشتد عليه المرض الخميس، الجمعة، السبت، الأحد، مات يوم الاثنين. يعني كان بداية المرض يوم الأربعاء، لكن في ثلاثة أيام من دول لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من شدة المرض عليه الصلاة والتسليم. يقول أنس: لم يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم. من لا يتقدم الإمامة؟ أبو بكر الصديق، طبعا بأمر النبي، مروا أبو بكر فليصلي بالناس، هنشوف بعدين إن شاء الله. فذهب أبو بكر يتقدم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه، أي يقول أنس النبي لما بدأت الصلاة يقيم الصلاة أو بكر يتقدم النبي يعني أزال الستارة اللي على باب حجرة عائشة، إن حجرة عائشة كانت في بابها في المسجد، النبي يخرج من حجرة عائشة على القبلة على طول، فالنبي أزال الحجاب كده الساتر اللي بينه وبين المسجد. قال: فرفعه، فلما وضح لنا بياض وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط أعجب إلينا من وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. شوف بقى شوق الصحابة وحبهم للنبي سبحان الله، يعني كادوا أن يفتنوا في صلاتهم عندما رأوا وجه النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ثلاثة لا يخرج إليهم في المرض ده شدة كبيرة جدا على الصحابة، يعني الأمر ما هو سهل، ما كانش سهل أبدا على الصديق وعمر وعثمان وعلي ولا عن أصحاب النبي رضي الله عنهم، يعني النبي يغيب عنهم ثلاثة دي مشكلة كبيرة جدا. قال: فأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن تقدم، أشار له تقدم للصلاة. قال: وأرخى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاب، فلم يخرج حتى مات صلى الله عليه وسلم. ثلاث أيام لا يخرج النبي لصلاة الجماعة، طبعا يخرج من شدة المرض. النبي كان يتكفأ عليه الصلاة والسلام، ما كانش يستطيع أن يقف على قدميه، لدرجة من شدة الحمى التي ألمت به أمرهم أن يأتوا بسبع قرب من أبار مختلفة وتصب عليه عليه الصلاة والسلام، عشان بس يتمكن أن يجلس بينهم من شدة المرض. زكي بن مسعود لما دخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه قال: إنك توعك يا رسول الله. قال: نعم، أنا أوعك كما يوعك رجلين منكم. قال: ذلك أن لك أجرين. قال: نعم. فالابتلاء بيضاعف على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يشوف مرض الإنسان العادي النبي لما يقدر يكون ضعف عليه الصلاة والسلام من شدة الألم. فده دليل أن المرض الذي يعيق إتيانك المسجد عذر من الأعذار. يبقى أي مرض اللي بتعجز معه أن تأتي المسجد، مش أصل أسبوعي بيوجعني، كان بيلعب كورة ساعتين بيجري في الملعب قال واتخبط في رجله كده فمش قادر ما يجيش المسجد وكان زي الحصان في الكورة مصيبة كبيرة جدا خلاص وتلاقيه ما شاء الله عمال ماسك لي العكازات عشان ايه في ايه والعملية خبطة كده كدمة قلت عجما لو رأيتم أطفالنا في بلادنا الواد في الأرض الزراعية بيتخبط ويترزع ويقوم ويقعد وماشي من غير هدوم ولا طبعا هنا عشان العملية بقى رفاهية ويروح عامل لك اللاصقة كده ويحب أوي الناس فيها مربط تفهم؟ ما أنا ما تستاهلش ربطه ولا غيره يجيب لك رباط ضغط 10 متر عشان ايه يا ابن الرئيس لحالك ليه؟ لا تتمرضوا فتمرضوا فبأصبح الناس من الفتن بدأنا نحب نظهر أحوالنا للناس زي مثلا تجد على الفيسبوك على طول أنا مريض عندي برد ادعولي في ايه؟ مش عارف أنا النهاردة مش عارف حسيت بتعب كده مش قادر ادعولي وحكيت الفيسبوك كده واللي بياكل يصور الاكل واللي بيشرب يصور الشرب واللي يصور مراته واللي يصور بنته ايه المصايب السودة دي يا ابني مش 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 لكده يا ابني الفيسبوك الفيسبوك استخدمه لدعوه الناس للخير عندك مرض اسال ربك الشفاء او اسال الصالحين من بجوارك ان يدعون لك او رقيه انما مش على الفيسبوك كل شويه ودعاء واحد بعده انا قلت لكم من اسبوع ان انا ما حدش دعاني طب اديني بكرر تاني انا مريض ادعوا لي ايه الحكايه دي انت بتشحت الدعوه هو الفيسبوك كده يا اخوان والله اصل حل والله حاجه غريبه جدا يا اخوه ولا المجاملات بقى ده صاحبي مريض ادعوا له والتاني وجاري مريض ادعوا له احنا اشتغل لك انت وصاحبك وجيرانك ما تستخدموا الفيسبوك استخدام نافع فبقت مصيبة يا إخوة والله حاجة غريبة جدا حاجة عجيبة جدا تخلي الواحد يتعب من اللي بيحصل فيجي صاحبنا رابط لي رجليه 10 متر رباط ضغط إيه فيها إيه؟ أصل وأنا بلعب الكورة بتلعب الكورة؟ طب استحي ما تربطهاش عشان ما أعرفش كنت تلعب كورة اسكت ها؟ ويجي لك بقى في المسجد ما شاء الله إيه في إيه؟ ويقعد لك على كرسي وعايز كنبة تجيله إيه ده في؟ لما تلاحظ إن مساجدنا بقى 3/4 كراسي والله حاجة تتعب تجد الرجل المسن الكبير بيصلي قائم وشاب صغير قاعد لك على كرسي يعني حاجة تخليك تتعب نفسيا يا ابني في ايه اصل حاسس ان حاسس ايه بس قول لي عشان طيب فالمرض اللي زي ده النبي ما قدرش يخرج من المسجد ده النبي في المسجد يعتبر ما قدرش الخطوات دي ما قدرش يمشيها صلوا عليه عشان كده قال نور أبا بكر فليصلي يبقى ده المرض اللي يجيز لك التخلف عن صلاة الجماعة اللي تعجز من خلاله أن تأتي إلى المسجد واحد أو ممكن تيجي المسجد لكن يؤدي إلى زيادة المرض وتأخر الشفاء أنا ممكن أجي وأتحمل على نفسي لكن لو جيت المرض إيه يزيد زي بعض الامراض زي الكسور مثلا كسر والطبيب يقول لك ارتاح في البيت اسبوع خلاص ارتاح ما تجيش ده كسر حقيقي ليه بقى ممكن لو مشيت عليه ما يلحمش او يتضاعف الكسر او يرتب حاجات تانية جانبية فنقول لك لا ما تجيش ده اللي يمنعك من صلاة الجماعة خلاص كده فانتبه لهذا يبقى الحديث بيدل على أن المرض الذي يبيح التخلف عن صلاة الجماعة والمرض الذي يعجز من خلاله المريض أن يأتي إلى المسجد أو إن جاء يزداد المرض ويتأخر الشفاء فهو ده فقط اللي يقول لك عذر من أعذار التخلف عن الجماعة لكن والله أصل ودني بتوجعني أصل حس إن شعري كده تعبني أصل حس إن جنبي مش عارف ماله أصل حس إن إيه في إيه ما تبقى راجل ولا قول له كده ايه اجمد في ايه مشكله خطيره ترجم يا ابني عشان الواحد تعب والله ولا عايز واحد يهرش له والله يعني شر البلية ما يطفك.
Also wir haben gesagt, der Punkt, wo wir jetzt behandeln, ein Grund davon ist ja Krankheit, krank. Ein Hadith bei Bukhari, Muslim, bei Bukhari im Buch erwähnt mit der Nummer 680, bei Muslim mit Nummer 98, wurde überliefert von Anas ibn Malik, der hat gesagt, wir haben den Prophet in 3 Tage nicht gesehen, oder er war 3 Tage nicht am Gebet anwesend. Hier müssen wir zuerst mal erklären, 3 Tage, dass er, das heißt, der Prophet wurde mittwochs krank, donnerstags, freitags, samstags und sonntags. Und er ist Montag, sallallahu alaihi wa sallam, verstorben. Ja. Und dann hat Anas ibn Malik gesagt, wir haben gebetet, ja. Wir haben dann zum Gebet aufgerufen oder Iqama gemacht, Iqama, wenn man sich bereit macht für das Gebet. Dann kam Abu Bakr vor, Abu Bakr Siddiq, das werden wir noch später näher erklären, der kam hervor als Vorbeter. Der Prophet hat dann den Vorhang, ja, aufgemacht, weil der Prophet hat hier in der Moschee gewohnt, in der Wohnung oder in dem Haus oder in dem Zimmer von Aisha, radiallahu anha. Das heißt, zwischen der Moschee und ihm war nur ein Vorhang. Das bedeutet, sobald er von seiner Wohnung oder von seinem Haus rausgekommen ist, war er schon in der Qibla. Er hat dann den Vorhang aufgemacht und haben die Gefährten gesagt, wir haben noch nie so ein weißes Gesicht gesehen, wie dieses Weiße vom Gesicht vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ja? Und wir haben uns noch nie so gesehnt nach jemandem, wie die von dem Prophet sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, die wollten den Prophet sallallahu alaihi wasallam sehen. Für die Sahaba, für Omar, Abu Bakr, Uthman, ja, war das eine Katastrophe, wenn sie den Prophet sallallahu alaihi wasallam 3 Tage nicht gesehen haben. Für die war das eine Katastrophe gewesen. Das war für die unvorstellbar. Ja, sie haben ihn so vermisst. Ja, und deswegen haben sie sich so gefreut, dass sie den Prophet gesehen haben. Der hat dann die Vorhang aufgemacht und hat dann mit seiner Hand ein Zeichen gemacht. Er war sehr, sehr schwach, war sehr krank. Und hat ein Zeichen gemacht mit seiner Hand, ja, dass Abu Bakr vorgehen soll und vorbeten soll. Ja. Und er hat den Vorhang wieder zugemacht und dann Anas ibn Malik hat gesagt, seitdem haben wir ihn nicht mehr gesehen, bis er verstorben ist. Sallallahu alaihi wasallam. Er war krank. Ja? Das ist ein Grund jetzt, das ist ein Grund, dass man vom Gebet fernbleiben kann, wenn du so todkrank bist. Ja? Er war sehr krank, das heißt, er kann rausgehen, er kann aufmachen, rausgehen, die ist in der Kibla, die kann direkt vorbeten. Ja? Aber er hat das nicht geschafft. Er hat das nicht geschafft. Und das ist ein Grund dafür. Wenn du so todkrank bist, ja, dann kannst, da ist das ein Grund für dich, nicht in die Moschee zu kommen und Gemeinschaftsgebet teilzunehmen. Ja, wenn man wirklich so todkrank ist. Die Ibn Mas'ud hat ihn gefragt, oh Prophet, ich merke, dass du so richtig krank bist, also dass du, deine Krankheit ist anders wie bei einem normalen Menschen. Das heißt, der Prophet, wenn er Schmerzen gehabt hat, dann war das doppelt so viel wie ein normaler Mensch. Seine Schmerzen waren doppelt so schmerzhaft wie ein normaler Mensch. So, als ihn die Sahaba mal besucht haben, hatte ihnen befohlen, dass sie 7 Eimer Wasser bringen von verschiedenen Brunnen, sodass er das über sich schütten kann oder gießen kann, damit er ein bisschen, ja, Erleichterung bekommt. Ja, weil er hat das nicht geschafft, mit ihnen zu sitzen, ohne das zu machen. So schmerzhaft waren seine Tage gewesen. Und das war halt ein Grund, das ist ein Beweis dafür, dass man, wenn du krank bist, so todkrank bist, dich vom Gemeinschaftsgebet fernhalten darfst. Und nicht, du sagst, ja, mein Finger tut weh, ich komme nicht in die Moschee, mein Ohr zuckt, ich komme nicht in die Moschee, ich habe Fußball gespielt, ich bin umgeknickt. Ja, wenn du weißt, dass du umknickst und Fußball spielst und im Gemeinschaftsgebet nicht teilnimmst, dann warum spielst du Fußball? Ja, oder du siehst heutzutage Leute, die sind krank, die übertreiben ihre Krankheit, die wollen ihre Krankheit zeigen. Die sagen zu dir in Facebook, wie der Sheikh gesagt hat, mach Dua mit mir. Ja, mach auch Dua mit dir selber. Ja, und du willst nur sagen, dass du krank bist. Ja, warum benutzt ihr Facebook für Sachen, die unnötig sind? Ja, benutzt Facebook für gute Sachen. Ja, was interessiert mich dein Essen, was du fotografierst? Was interessiert mich deine Frau, was du fotografierst? Was interessiert mich deine Tochter, wo du Facebook fotografierst? Was interessiert mich dein Trinken, was du gerade getrunken hast und fotografierst das und teilst das und postest das bei Facebook, das interessiert mich nichts. Ja? Ja, und dann hat einer zu ihm gesagt, hey, ich habe zu euch gesagt, macht Dua mit mir, aber er hat mir gar kein Dua gemacht. Das heißt, er will uns erinnern, dass er krank ist. Wenn du krank bist, bist du krank, dann mach Dua. Ja? Aber sei nicht so wehleidig, ja, weil er hat gesagt, wenn ihr nur die Kinder sehen würdet in Ägypten oder in den arabischen Ländern, dann seht ihr, was für Situationen die gehabt haben. Die lachen über so ein Umknicken oder sowas. Ja? Heutzutage, wenn es einem juckt, ja, ruft da jemand und sagt, kratz mich mal. Das ist wirklich so. Das ist ein Problem. Deswegen, er hat gesagt, wenn man sich die Moscheen jetzt umschaut, ja, und wenn man beten will, sind 3/4 der Mitbetenden beten auf Stühle. Ja? Natürlich ein älterer Mann, der kann nicht beten. Okay, aber du siehst einen jungen Mann, der vielleicht nicht so, der kann beten, aber der holt einen Stuhl. Ja. Das ist die Situation von den Moscheen heutzutage, dass 3/4 auf Stühle beten. Deswegen darf man nicht so wehleidig sein, nicht seine Krankheit übertreiben. Also, erster Punkt ist, wenn du so todkrank bist, dann brauchst du ein Gemeinschaftsgebet nicht teilnehmen. Ja, und ich sage nicht, ich bin ein bisschen erkältet, ich gehe jetzt nicht in die Moschee. Ja. Oder der zweite Punkt, du bist krank und du weißt, du bist so richtig krank und du weißt, wenn du jetzt in die Moschee gehst, ist deine Gesundheit gefährdet und du wirst kranker. Dann gehst du nicht in die Moschee. Ja. Es gibt Leute, die ihren Fuß gebrochen haben, die sagen, du musst zum Beispiel eine Woche zu Hause bleiben und ruhig stellen. Ja, so einer kann es nicht sagen, komm in die Moschee, der hat den Fuß gebrochen. Ja. Wenn er in die Moschee kommt, dann wird seine Situation schlimmer. Also ist das der zweite Punkt. Der zweite Punkt ist, du bist krank und du hast Angst, dass deine Krankheit schlimmer wird, wenn du in die Moschee gehst. Und das sind die Gründe, wo wir bis jetzt genannt haben, die Krankheit, und wir werden dieses Thema dann weiter
behandeln. إن قدرت لنا حياة أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Wir haben unser Kapitel noch nicht fertig behandelt, das heißt die Krankheit, wir brauchen noch einen Vortragstag, wir werden noch eine Vortragsreihe oder einen Vortrag halten über die Krankheit, wir sind nicht fertig und seid dabei beim nächsten Vortrag und السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.